Guten Tag, liebe Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Sondersendung hier im Kontrafunk am 25. Dezember 2024, auch Weihnachten genannt. Wir haben Mittwoch, deswegen ist es keine Sonntagsrunde, wenngleich die Titelmusik ein bisschen danach klingt. Und eine Runde ist es schon deswegen nicht, weil hier nur zwei Menschen miteinander reden und die bilden keine Runde, sondern höchstens eine Linie, nämlich Peter Hane
und Burkhard Müller-Ulrich.
Und wir wollen auch nicht nur über aktuelle Ereignisse im politischen Raum sprechen, obwohl wir natürlich nicht umhinkommen. Zu vieles ist in den letzten Tagen passiert und als Journalisten können wir einfach nicht aus unserer Haut. Wir müssen reagieren und analysieren. Aber wir wollen auch noch etwas anderes thematisieren, nämlich die Tatsache, dass Weihnachten ist und was das bedeutet, was überhaupt ein christliches Fest, eine christliche Tradition noch bedeutet in einer Zeit, in der die christlichen Amtskirchen schon weitgehend atheistisch, wenn nicht sogar antichristlich geworden sind. Und wir wollen noch ein drittes, nämlich ein ganz persönliches Gespräch führen, ein bisschen über unser Leben reden als zwei Freunde, die sich durch den Kontrafunk eigentlich erst kennengelernt haben und deren Freundschaft durch den Kontrafunk gewachsen ist, obwohl das eine lustige Fernfreundschaft ist. Wir korrespondieren nämlich ziemlich viel und sehen einander doch nur ganz selten. So auch jetzt, denn du, Peter, sitzt mal wieder hoch auf einer Alp im Schweizer Wallis, wo es zum Glück das Internet gibt. Dadurch sind wir verbunden. Und meine erste Frage wäre, wie geht's dir? Was siehst du? Wo bist du?
Also, ich bin im Oberwallis. Ich kann das ganz konkret sagen. Bettmeralb, Riederalb, diese beiden hochgelegenen Orte, über 2000 Meter hoch. Es hat die letzten Tage heftig geschneit, ungefähr 3 Meter, und dann gestern am Heiligen Abend, und das war für mich ganz bewegend, wenn man den Sinn von Weihnachten sieht, ging ein Licht auf, die Sonne strahlte, alles tiefer schneit, ruhig, kein Autoverkehr, ist ja hier autofrei, alles vernünftige Leute, kann ich immer wieder sagen, übrigens viele Kontrafunk-Fans, die einen ansprechen, auch hier im Hotel, und es ist einfach friedliche Weihnachten, und für mich war das so symbolisch, als die Sonne dann nach 2 Schneetagen gestern so wunderbar strahlte, ja, da habe ich mir gedacht, so stellt man sich Weihnachten vor, aber wir sind ja halt in anderen Zeiten, denn ich sage mir, die Weihnachtsbotschaft, lieber Burkhard, war noch nie so aktuell wie heute. Und die Prophetie von Jesaja, dem Propheten, die ist ja immerhin 2600 Jahre alt, also 600 vor Christus. Und da sagt er, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und wann haben wir jemals seit dem Krieg so im Finstern gewandelt? Einmal was die konkrete Energiepolitik angeht, Dunkel, Flaute und Blackout, im Finstern und dann aber auch politisch, gesellschaftlich. Ja, es ist vieles eigentlich traurig, aber deswegen gibt's ja auch Weihnachten.
Also, wenn ich mal dieses Schnee- und Wald- und Naturmotiv kurz aufnehmen darf, weil da gibt's auch einen aktuellen Bezug. Gestern hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder einen Post veröffentlicht auf X, der mich wirklich 1 Minute und 40 Sekunden lang in Atem gehalten hat. Er hat dazu geschrieben, wir leben in unsicheren Zeiten, Punkt, umso wichtiger und schöner ist Weihnachten. Also jetzt nach allem, was passiert ist, und wir kommen gleich drauf, das ist schon ein bisschen pervers oder auch verrückt, kann man sagen.
Ja, ich habe es schon mehrfach zugeschickt gekriegt gestern, als das online ging. Und ich habe auch erst gedacht, das ist künstliche Intelligenz, das kann doch nicht wahr sein. Und zwar einmal...
Ja, man dachte an Snicklink, ne?
Ja, aber muss man sich mal vorstellen, nach Magdeburg, einer der führenden Politiker, der ja immer noch wahnsinnig gerne Kanzler werden will, der so etwas Geistloses von sich gibt, geistlos auch in dem Sinn, dass ich mich frage, wie kann ein Spitzenpolitiker der CDU, die sich bewusst christlich nennt, dann ein Lied singen, nicht wahr, wir gehen durch den weißen Winterwald und wie Hänsel und Gretel, ohne dass irgendein Bezug in diesem Lied ist zu dem, was Weihnachten eigentlich ist, und das als C-Politiker. Also ich halte das nicht für normal, was da abgeht.
Darf ich es mal kurz schildern, weil vielleicht doch der ein oder andere Hörer noch nicht in den Genuss gekommen ist, dieses Stück zu sehen. Man sieht Markus Söder zunächst mal in einem Musikaufnahmestudio, wie er in Pose eines Schlagersängers ein Weihnachtslied mit Background-Musik intoniert, Kopfhörer aufgesetzt, und dann kommen da solche Zeilen wie, ich habe es extra abgeschrieben, ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen, es teilt es mit dir. Dann wandern wir vier morgen durch den weißen Winterwald. So, Weihnachten tatsächlich kommt nicht vor. Das ist also das.
Und ein Reh kommt auch noch vor.
Es guckt ja dann plötzlich mit den braunen Augen.
Ein leibhaftiges Reh. Vielleicht ist das der Ersatz der Krippe, der Ersatz von Jesus aus der Sicht der CSU.
Also man fragt sich, ist das schon psychiatrisch? Und da kommen wir ja jetzt wirklich ganz hart auf die Aktualität, denn ein Psychiater macht Geschichte in Deutschland. Er ist aus Saudi-Arabien da zu uns gewandert, migriert, wie es immer heißt. Und so scheibchenweise kommt jetzt heraus, was dieser Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt für einen Background hat. Vor allem jetzt zunächst mal wissenschaftlichen Background. Wie konnte das sein, dass der anerkannt wird? Da gibt es ja jetzt einiges, was noch ans Tageslicht kommt. Am nächsten Montag soll sich der Innenausschuss des Bundestages damit beschäftigen und eine Chronologie bekommen. Und man merkt schon, wie sie alle rudern und wie mit Sand alles zugeschüttet werden soll. Es ist eins völlig klar, der Mann hätte nicht da sein dürfen. Die einzige Partei, die das sagt, ist die AfD. Und deswegen ist die AfD schuld. Ne? Es gibt ja dieses Bild von Demonstranten, die sagen, die AfD ist schuld am Magdeburger Weihnachtsmassaker.
Ja, also dieses Narrativ, wie das heute so schön sagt, das hat man ja von der ersten Sekunde an gesetzt, weil wohl dieser Mann irgendwann mal irgendwo im Internet unter AfD gesucht hat oder vielleicht auch irgendjemand kennt, der wiederum jemand kennt, der jemand kennt, der in der AfD vielleicht Mitglied ist. Das ist ja nun alles in sich zusammengebrochen. Aber das ist so symptomatisch und so traurig eigentlich, was du auch eben geschildert hast. Denn es kommt ja noch hinzu, dass er ja überhaupt gar kein Arzt wahrscheinlich war. Man nannte ihn ja sogar in den Kollegenkreisen Dr. Google. Das heißt, für die einfachsten Dinge, die medizinisch bekannt sein müssten, hat er immer gegoogelt. Das haben die gewusst. Und wenn man dann sieht, und das ist für mich das Erschütterndste, nun tagt der Innenausschuss des Bundestages demnächst, aber der Ältestenrat des Landtages in Magdeburg, also quasi zuständig, der Landtag, die Parteien haben ja auch schon getagt. Und da verweigert die CDU-geführte Regierung durch die CDU-Innenministerin von Sachsen-Anhalt die Auskunft über das Entscheidende. Warum konnte der überhaupt mit dem Auto auf den Weihnachtsmarkt? Warum waren da 5 Meter Platz, dass er durchrasen konnte? Sie verweigern die Auskunft. Und was mich bei allem am meisten bewegt, wir sagen ja jetzt auch immer, die Behörden haben versagt, die Regierung hat versagt, die Politik hat versagt. Nein, es sind konkrete Politiker, es sind konkrete Polizeidirektoren oder was man immer nennen soll, die dort versagt haben. Und was bedeutet das in unserer Demokratie? Nicht wahr? Es ist ja immer die Rede von unserer Demokratie. Was heißt das? Zum Schluss muss einer die Verantwortung übernehmen. Und das ist immer der zuständige Spitzenpolitiker. Das ist der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, das ist die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, das ist der Oberbürgermeister von Magdeburg.
Alles CDU-Leute, ne?
Eins nach dem anderen CDU-Leute. Und dann gibt's dann noch SPD, das ist dann Frau Schwesig da oben in Mecklenburg-Vorpommern, wo das Ganze ja in Rostock begonnen hat, als man diesen Menschen, obwohl vielfach gewarnt worden ist, einfach als Asylanten zugelassen hat, aber auch als Arzt. Warum laufen diese Leute noch frei rum?
Weil du sagst gewarnt. Es wurde ja tatsächlich einiges schon unternommen, um ihn von Untaten fernzuhalten. Unter anderem hat die Polizei ihn aufgesucht, hat gesagt, du darfst das nicht. Das erinnert mich immer so ein bisschen an den Satz von Angela Merkel, Straftaten sind nicht erlaubt. Und das hat man ihm wohl mitgeteilt. Das nennt sich dann Gefährderansprache. Ich habe ein Foto gesehen von einer solchen Gefährderansprache. Übrigens, das ist auch nicht uninteressant, aber es ist ein Detail. In dem polizeilichen Formular ist schon das Wort Gefährderansprache falsch geschrieben. Also das sind natürlich Nebenwahrnehmungen, die aber auch ein bisschen was sagen über die Qualität der Arbeit, die dahinter steckt. Aber um mal zum Hauptteil zu kommen, jemand, der schon auffällig geworden ist, so sehr, dass er Gefährderansprachen bekam, der bekam offensichtlich keinen Eintrag in sein Führungszeugnis, denn ohne dieses Führungszeugnis, und er ist ja auch schon verurteilt worden damals, ohne dieses Führungszeugnis hätte er ja keine ärztliche Approbation kriegen können. Also es stimmt natürlich hinten und vorne nicht.
Ja, es stimmt hinten und vorne nicht. Und ich sehe das nun mal ganz scharf auf dem Hintergrund dessen, wo man eben konsequent und scharf durchgreift. Das ist dann, wenn man seine Maske unterhalb der Nase getragen hat oder sich geweigert hat, sich diese Giftspritze geben zu lassen. Diese Leute werden ja heute noch verfolgt. Der Soldat Bittner sitzt heute noch in einem bayerischen Gefängnis. Wenn Herr Habeck aufschreit, dass man ihn beleidigt, schickt Herr Söder in Bayern seine Leute zu dem Rentner. Oder der 14-Jährige, der ja auch in Bayern gelebt hat, der dann auffliegt, weil er was Falsches gepostet hat, angeblich. Das heißt, hier ist man ist wach in all dem Hass, in all der Hetze, die wir heute erleben. Und in solchen entscheidenden Dingen versagen ganz konkrete Leute. Es ist nicht die Behörde, sowas gibt's überhaupt gar nicht. Es ist nicht die Politik, es sind immer konkrete Leute.
Ja, das ist das Kapitänsprinzip, Peter, ne? Das heißt, der Kapitän hat das Sagen. Und weil er die Macht hat über alles, was in seinem Bereich passiert, muss er auch den Kopf hinhalten, auch für seine Offiziere, die Mist gebaut haben. Nicht? Also das ist das Kapitänsprinzip. Das gibt's aber schon lange nicht mehr.
Ja, aber weißt du, was mich jetzt bewegt an Magdeburg? Es wird ja alles obskur. Jetzt hat zum Beispiel die AfD ja am Tag vor Heiligabend diese eindrucksvolle Demonstration gemacht. Über 10.000 Menschen haben den Domplatz überfüllt, da ging niemand mehr rein, es war friedlich, es war ruhig. Die Ansprachen ohne jeden Hass, ohne irgendwas. Man wollte einfach zeigen, wir trauern, wir wollen aber auch gleichzeitig Aufklärung. Und was bedeutet denn Trauerarbeit? Trauerarbeit bedeutet doch auch, dass ich Genugtuung bekomme als Opfer. Das heißt, die Opfer brauchen doch die Aufklärung, aber gleichzeitig, dass einer sagt, und ich übernehme die Verantwortung. Und das lässt mich nicht los in diesen Tagen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es keinerlei Verantwortungsethik mehr gibt. Niemand will für irgendwas verantwortlich sein. Der ganze Corona-Komplex, der ja Tausende und Abertausende, nicht nur Tote, sondern Schwerkranke, heute Leute mir erzählen, hier im Wallis, im Urlaub, ich könnte den ganzen Tag nur zuhören, wie viele Menschen darunter leiden, dass sie sich zum Beispiel haben impfen lassen. Und keiner übernimmt die Verantwortung. Ich würde sagen, das macht mir mehr zu schaffen, als dass einer sagt, du kriegst jetzt eine Entschädigung, irgendwas. Ich will doch erstmal, dass einer sagt, ich bin schuld an dem Ganzen und ich bitte um Verzeihung.
Ist das nicht eine Folge von 50 oder 60 Jahren Soziologie? Das heißt, man hat ja immer sich über das System unterhalten, über die Gesellschaft, lauter abstrakte Dinge. Und das, was du sagst, handelt ja vom Gegenteil. Es handelt vom Individuum, von individueller Verantwortung und Schuld und vom Einzelnen. Das ist ja sehr außer Mode gekommen. Jetzt ist die Frage, Kann man das wieder zurückdrehen? Kann man von diesem Systemgedanken, und natürlich sind wir in einer wissenschaftlich-technischen Welt, wo man diesem Systemgedanken auch anheimfällt, schon deswegen, weil man ja gar nicht alles kontrollieren kann. Man muss sich ja verlassen. Also es gibt ein Systemvertrauen. Schon beim Einsteigen ins Flugzeug musst du davon ausgehen, dass das System funktioniert. Du kannst ja jetzt nicht den Piloten prüfen, ob er auch wirklich eine Lizenz hat und so weiter. Also das Persönliche tritt in den Hintergrund und die Verantwortung, die du einforderst, hat sich aufgelöst.
Ja, das stimmt, aber jetzt sind wir ja am ersten Weihnachtstag und das ist ja gerade die Weihnachtsbotschaft. Und die Weihnachtsbotschaft von vor 2000 Jahren ist ja die Grundlage der westlichen Kultur. Wir reden ja immer von unseren Werten und was nicht alles. Diese Grundlage liegt in der Krippe. Diese Grundlage war der Mann, der dann aus dem Kind geworden ist und der eine Botschaft hatte. Und die Botschaft war ganz klar gerichtet an das Individuum. Das heißt einmal die Wertschätzung des Individuums, das haben wir ja auch nicht mehr. Das fängt bei Abtreibung an und endet bei Hass und Hetze, wie wir sie heute erleben. Und da müssen wir ja auch noch ein Wort zu sagen. Aber es wird alles, du hast völlig recht, vergesellschaftet. Nur man kann Schuld nicht vergesellschaften, sondern das Individuum, das wertgeschätzt ist, das ist ja das Positive. Aber auf der anderen Seite, dieses Individuum muss auch für alles gerade stehen, was man tut und was man lässt. Und das ist der Kern der abendländischen Kultur. Aber da haben wir natürlich einen Kardinal in München, Herrn Marx, der erklärt, christliches Abendland ist für mich ein ausgrenzender Begriff. Den dürfen wir nicht mehr nehmen. Das ist doch das Verrückte, diese Botschaft, die wir gehört haben, auch gestern auf vielen Kanzeln am Heiligen Abend. Da ist von Flüchtlingen die Rede und Jesus war ein Flüchtling und Jesus war verfolgt und alles Irrsinn. Die Weihnachtsgeschichte ist total anders.
Weil du gerade das erwähnt hast mit diesem Jesus war ein Flüchtling. Da muss man natürlich schon erwähnen, was für ein Post herumgeht, gerade von der famosen Renate Künast. Sie hat ein Zitat von dem ebenso famosen Nils Minkmar herumgereicht, das lautet: An diesen Tagen feiern alle die Geburt eines palästinensischen Juden, dessen Eltern mittellos umherziehen. Und dann kommt noch so ein bisschen was Gemeines über Weihnachten und über das Abschieben von Migranten. Aber zunächst mal der palästinensische Jude, interessant. Da gibt's was zu sagen. Und das mittellos umherziehen ist natürlich auch falsch, denn da zog niemand umher, sondern jemand musste eine Amtshandlung hinter sich bringen, nämlich sich am Ort seiner Geburt, also seiner Vorfahren, einmal einfinden und dort registrieren lassen. So. Ja. Also das war ja kein Migrationsstrom oder so etwas. Und mit dem mittellos übrigens ist auch so eine Sache, der Josef war Handwerker, also ich denke, dass er nicht ganz mittellos war. Ne? Also die Herberge hätten sie schon bezahlen können, die war halt nur voll. Soweit die Geschichte. Aber was ist mit dem palästinensischen Juden? Was überhaupt mit dem Begriff Palästina in dem Zusammenhang?
Das ist etwas, ich muss immer sagen, ich muss mich am Riemen reißen, um ruhig zu bleiben. Was Frau Künast dort schreibt, ist Nazi-Propaganda. Das ist Nazi-Sprech. Denn das haben die Nationalsozialisten gewollt, dass Jesus natürlich kein Jude war, sondern da war das Wort Palästinenser dann schon sozusagen das Fluchtwort. Auch das völlig unhistorisch. Jesus war lupenreiner Jude. Der Begriff Palästina kam erst 100, 150 Jahre nach Christus. Und bezog sich auf das Gebiet und nicht auf das Volk. Das heißt, es ist auch ein historischer Skandal. Und das Schlimme heute ist doch im Journalismus, in der Politik, ja in der Gesamtgesellschaft. Wir haben keinerlei Bildung mehr. Wir plappern dummes Zeug und das wird zu einer Ideologie. Und leider ist das Volk auch vielfach zu dumm, um das zu durchschauen. Und deswegen bin ich ja froh, dass wir kontrafunken, auch heute Morgen, gegen diesen Irrsinn, wie man Jesus heute instrumentalisiert für die absurdesten Ideologien. Es muss doch mal Klick machen bei den Menschen, dass sie sagen, wir fallen auf diese Propaganda nicht mehr rein.
Also, Klick machen ist gut. Die Rezepte, die wir so hören, gerade im Zusammenhang mit Magdeburg, sind folgende. Faeser fordert mehr biometrische Gesichtserkennung. Also ich meine, wir haben es mit einem möglicherweise irren, aber sicherlich auch religiös irren Migranten zu tun. Mhm. Ist eigentlich egal, welche Art von Irrsinn es jetzt ist. Es ist ja auch klar, dass alle Terroristen irr sind, nicht? Ich meine, erstens, bevor sie die große Tat begehen, meistens stehen sie unter Drogen, das ist alles bewiesen und erhärtet. Mhm. Und um überhaupt die innere Bereitschaft, Massen zu töten, in sich heranzuzüchten, muss ja schon eine Schraube locker sein. Also der Mensch hat eine natürliche Tötungshemmung, die ihn daran hindert. Wenn die fällt, dann sprechen wir vom psychiatrischen Bereich. Gut, also biometrische Gesichtserkennung, tolle Sache. Andere Reaktion von Habeck war natürlich, vor Hass zu warnen. Dann die CDU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz, ganz herrlich, möchte mehr Vorratsdatenspeicherung. Ich meine, als Konsequenz bei jemandem, der den Behörden ja bestens bekannt war.
Ja.
Also wozu brauchen wir jetzt weitere Daten, die wir sowieso nicht auswerten, mit denen wir ja nichts angefangen haben, also wir, die Zuständigen.
Ja, vor allem, das waren ja noch die Fälle, wo eine wie Leuthäuser Schnarrenberger von der FDP, erinnerst du dich noch? Mhm. Mit der bin ich zusammen zur Schule gegangen. Deswegen ist die für mich immer so besonders interessant. Ja, Papa war ein ganz strenger CDU-Mann, ganz konservativ. Und da kommt ja mein Satz, alles ist Biografie. Nicht wahr? Man muss ja seine eigene Vergangenheit denn abarbeiten. Die ist damals unter Tränen deswegen zurückgetreten, weil man das einführen wollte mit der Vorratsdatenspeicherung. Jetzt soll das wieder hervorkommen. Aber das ist doch alles die Flucht aus der Verantwortung. Jetzt sucht man irgendwelche Allgemeinplätze, statt zuzugeben, jene Frau Lindholz da von der CDU und CSU. Wir sind doch schuld, müssten Sie sagen, 2015. Da begann das unkontrollierte Einwanderer. Da war ja der Saudi auch dabei. Also man hat ja nichts kontrolliert. Und jetzt kommt man mit diesen absurden Vorstellungen, statt dass man sagt, wir sagen ganz klar, wir übernehmen die Verantwortung und ziehen daraus persönliche Konsequenzen. Ich bleibe dabei. Und lieber Burkhard, ihr hattet ja jetzt vor ein paar Tagen Kontrapunkt aktuell Arne Schönbohm, der ja auch ein Opfer dieser elenden Verfolgungspolitik geworden ist, in dem Fall durch das ZDF, durch Böhmermann. Und er hat Recht bekommen. Und dennoch sagt er, das Schmerzensgeld, was mir zusteht, kriege ich nicht. Das kriegt ja nur Habeck und diese Tante da mit dem Vierfachnamen von der FDP und sowas, die kriegen ja dann die Gelder. Aber für sowas kriegt man denn nichts. Und dann hat er bei euch gesagt, und ich führe jetzt eine weitere Klage, und zwar gegen den Intendanten und gegen die Gremien, die dafür zuständig sind, nämlich den Fernsehrat. Und die Fernsehratsvorsitzende ist die CSU-Frau Hasselfeld. Und da habe ich aufgeatmet, als ich das hörte. Und das ist für mich auch ein wichtiges Anliegen, dass, wenn es schon die Medien nicht sagen, dass wir als Konsumenten auch des Kontrafunks einfach mal googeln. Wenn also kommt, im ZDF ist das passiert, in der Unternehmervereinigung BDI, BDA oder was auch immer ist das und das passiert, dann gucken Sie doch, wer sitzt in den Gremien, wer ist verantwortlich für das Ganze und zu welcher Partei gehören diese Leute. Und bei Böhmermann und Arne Schönbohm kann ich nur sagen, zum Schluss unterschreibt der Verwaltungsrat des ZDF die Verträge und die Honorare. Und der führende Mann im Verwaltungsrat, neben der Frau Malu Dreyer von der SPD, ist wiederum Herr Haselhoff, der Ministerpräsident CDU aus Magdeburg. Und das lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Wir müssen persönlich haftbar machen, diejenigen, die verantwortlich sind, und müssen sie auch nennen, mit ihrer Partei zusammen.
Also wenn man diesen Spuren, die du da gerade gezeigt hast, folgt, dann findet man natürlich ein Übermaß an CDU, CSU, auch SPD. Das sind also die Zentralen des Elends in diesem Land. Allerdings benennen alleine reicht nicht, denn wie du auch sagst, es wird keine Rücktritte geben. Frau Faeser beispielsweise tritt nicht zurück, also da passiert gar nichts. Auch wenn ihr gerichtlich bestätigt wird, dass sie Unrecht begangen hat, indem sie zum Beispiel da diese Redaktion geschlossen hat und mit dem Vereinsrecht aushebeln wollte und vieles, vieles mehr. Da passiert also überhaupt nichts.
Aber ich will noch mal einmal sagen zu Nancy Faeser. Bei der Schönbohm-Geschichte hat die AfD beantragt im Bundestag, Nancy Faeser soll zum Rücktritt gezwungen werden. Wer hat gegen diesen Antrag gestimmt? CDU und CSU. Wenige Wochen später war die Wahl in Hessen. Und womit wurde Nancy Faeser sozusagen belohnt? Sie war die Vorsitzende der SPD in Hessen und wurde der Koalitionspartner der CDU. Und das bringt mich langsam schon zur Verzweiflung, dass wir eine Vernetzung haben der Altparteien, der Blockparteien, anders kann man es nicht mehr sehen. Hauptsache, man ist gegen rechts. Hauptsache, man sät Hass. Nicht, es gibt doch jetzt diese eigentlich kleine Meldung, wie ein SPD-Funktionär einen AfD-Wähler zusammengeschlagen hat in Hürth in Nordrhein-Westfalen vor ein paar Tagen. Ja, das ist doch die Saat, die jetzt aufgeht. Herr Söder nennt AfD-Wähler Parasiten. Herr Steinmeier nennt sie Ratten. Diese Frau mit dem Vierfachnamen nennt sie ein Stück braune Scheiße. Und Herr Merz nennt sie Gesindel. Auf diesem Boden wächst der Hass. Und wenn ich es jetzt mal auf unseren Weihnachtssänger Söder zuspitze, Parasiten sind doch dafür da, sie zu vernichten. Also ist es doch quasi ein Aufruf zum Hass. Und wenn Weihnachten irgendeinen Sinn haben soll, müssen wir doch jetzt sagen, hört damit auf.
Ja, das können wir so stehen lassen. Gleichwohl setze ich noch eins drauf. Es gibt einen Intendanten in diesem ganzen Medienzirkus, Deutsche Welle, eigentlich eine ministerielle Veranstaltung, gehört ja nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen, aber die Deutsche Welle hat einen Intendanten, der, das spricht jetzt wieder ganz deine Sprache, ein strammer CDU-Mann ist. Und der hat sich jetzt da auf die Äste rausgelassen und möchte X, also die Plattform, das ehemalige Twitter, wegen Elon Musk hart regulieren. Das ist ja etwas, was man jetzt an verschiedenen Stellen gehört hat und man hat ja auch schon fast das Gefühl, dass Elon Musk irgendwie über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast ist. Ne? Also irgendjemand muss es ja gewesen sein. Das ist ein bisschen interessant, weil du hast ja auch von Individuum und Persönlichkeit und Verantwortung gesprochen. Also Elon Musk ist natürlich jemand, der dahersteht und der etwas macht. Und jetzt kommen wir mal zu deinen amerikanischen Erfahrungen. Das ist ja in Amerika ganz anders. Also dieses Wegwischen und sich verstecken hinter irgendwelchen anonymen bürokratischen Vorgängen, das funktioniert da nicht. In Amerika ist alles, ja, du hast gesagt, hire and fire. Ist das ein Beispiel für uns? Oder könnte man auch sagen, das funktioniert bei uns nicht?
Also einmal ist natürlich, weil du Elon Musk ansprichst, und da möchte ich vielleicht einmal eingreifen, weil du ja, und das möchte ich mal gerne hören, auch mit dem Kontrafunk entsprechende Erfahrungen hast. Der Hass wird ja immer größer. Und das hat nur einen einzigen Grund. Das ist der abgrundtiefe Neid über den Erfolg, den wir haben. Die ganze Musk-Geschichte. Da wurde ja immer gesagt, übrigens in Klammern, der ist ja zu Trump gekommen erst im Juli diesen Jahres. Der war ja ein strammer Demokrat. Und warum? Weil er sagt ganz öffentlich, das queere Virus hat mir meinen Sohn genommen. Das heißt, der Sohn wurde plötzlich zur Tochter. Und da hat Musk gesagt, jetzt reicht's mir. Und deswegen unterstützt er Trump. Also alles ist Biografie, man kann das im Internet nachlesen. Es wird nur in Deutschland nirgendwo berichtet. Das ist der Hauptgrund. Und deswegen hat Trump ja vor ein paar Tagen nochmal ganz klar gesagt, das erste Gesetz, was er unterschreiben wird, ist, dass dieser ganze LGBT, AOK, PVC-Mist unter dem Regenbogen, Schluss damit, auch in der Armee, Schluss damit. Das sind diese Hintergründe. Und da wurde immer gesagt, oh, der Elon Musk, der finanziert jetzt den Wahlkampf von Trump, hat 50 Millionen gegeben. 50 Millionen ist Peanuts. Diese Frau Harris hatte 1,5 Milliarden Dollar und nicht Millionen. Und das Eigentliche an Musk ist, dass er eben weite Teile des Internets beherrscht. Das ist seine Macht. Plötzlich war Trump auf allen Kanälen. Plötzlich hat er in Podcasts gesprochen, die eigentlich rein auf Jugendliche zugeschnitten waren. Und Trump hat seine Wahl, ich habe es ja unmittelbar erlebt, durch Jugendliche gewonnen. Auch durch Schwarze, auch durch Hispanics. Aber vor allem durch junge Menschen. Die interessiert doch der Mainstream nicht mehr. Washington Post, New York Times sind im freien Fall, was die Abos angeht. Dasselbe erleben wir doch in Deutschland. Gerade rund um die Wahl hat die Süddeutsche Zeitung mitgeteilt, dass sie fast pleite ist. Die Sächsische Zeitung, eine Zeitung, die hetzt und hetzt und hetzt, ist quasi pleite und wird wieder neu aufgebaut. Und auf der anderen Seite gibt es die Alternativmedien eben wie ein Musk. Und dann kommt natürlich die Deutsche Welle. Und Peter Limburg, der Intendant, ist mir ja bestens bekannt. Wir haben ja damals, weil wir beide zuständig waren, jeweils bei unseren Sendern für die CDU, wir haben ja Frau Merkel auf dem Schoß gesessen. Also ich dann schon weniger, aber ich habe das ja alles erlebt. Ich habe es doch alles erlebt. Und jetzt setzt sich ein so wirklich, ich schätze ihn, konservativer Geist hin und macht mit bei dieser Hetze. Warum? Weil sie merken, sie haben langsam ihre Deutungshoheit verloren. Und das, lieber Burkhard, das erlebst du doch in der Reaktion auf den Kontrafunk auch, oder?
Ja, das ist natürlich wahr. Ich will mal ein kleines bisschen ausholen, weil wir wissen ja beide, was uns motiviert, nicht Golf zu spielen oder die Rente sonst wie zu verbringen, sondern uns hier ins Getümmel zu stürzen. Manches kommt auf uns zu, das muss man dann einfach annehmen und man muss es machen, denn den Erfolg, den habe ich mir gar nicht träumen lassen. Das ist ja ein Wunder, ein zweischneidiges Wunder natürlich, weil es auch ein bisschen an Selbstaufopferung grenzt. Man muss wirklich unglaublich viel arbeiten, um so einen Kontrafunk über Wasser zu halten. Gott sei Dank, ich meine das auch wörtlich, zu Weihnachten gelingt es. Also wir haben auch genügend Zuspruch. Und du hast vom Zuspruch gesprochen. Das ist natürlich ein Phänomen. Ich sage immer, wir sind eigentlich kein Radio. Wir sind ein Seelsorgeverein mit angeschlossenem Sender. Denn die E-Mails und die Nachrichten, die ich so bekomme, die zeugen ja von dieser gigantischen Not, die seit 4 Jahren entfacht wurde, Seelennot meine ich, durch die Corona-Politik. Damit fing ja alles an, dass die Menschen runtergewirtschaftet wurden im ökonomischen Sinne, aber auch runtergewirtschaftet im seelischen Sinne. Das hat Spuren hinterlassen. Und ich rede jetzt noch gar nicht von dem, was alles noch aufkippt und was an Spätschäden und weiteren Schrecklichkeiten ja mittlerweile jeden Tag ans Licht kommt, sondern es war die Erkenntnis, dass wir in einem Staat, in einem Gesellschaftssystem, und mit wir meine ich nicht nur Deutschland, das hat ja alle Länder im Westen gleichermaßen betroffen, in einem für freundlich und freiheitlich geglaubten System leben, dass die böse Fratze des Leviathans offenbart und uns an die Gurgel will. Und jetzt sind da so viele Menschen, die uns sagen, Gott sei Dank gibt's den Kontrafunk. Ich meine, das geht dir sicher ähnlich. Wir haben auch schon, als wir in den öffentlich-rechtlichen Medien tätig waren, viel Post bekommen. Richtig. Aber nicht so viel. Also ich nicht so viel. Ich war immer stolz drauf, dass ich polarisiert habe und die Hälfte war gegen mich und die andere Hälfte fand das super. Aber es war natürlich zahlenmäßig bei weitem nicht das, was jetzt mit dem kleinen Kontrafunk passiert. Und das ist natürlich ein interessantes Phänomen. Daran sehe ich auch, dass wir eine weitaus größere Reichweite haben mittlerweile als unsere Mitbewerber, um es mal ganz höflich auszudrücken. Und dann greifen wir das jetzt auf. Ich mache mal eine Ankündigung, weil wir hier unter uns sind. Wir werden einen Kontrafunkbund gründen. Weil viele haben immer gesagt, gibt es nicht eine Möglichkeit, andere Kontrafunker zu treffen? Gibt es nicht eine Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu treten? Ist natürlich schwierig wegen Datenschutz. Man kann ja die Leute heutzutage gar nicht mehr straflos miteinander vernetzen. Schon wenn du eine Adresse weitergibst, bist du da schon jenseits des Erlaubten. Aber man kann das organisieren. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen es versuchen. Und es soll eben auch eine Unterstützung für den Kontrafunk werden, eine Regelmäßigkeit. Bis jetzt leben wir ja fast ausschließlich von Spenden, die die Menschen einfach schicken. Und ich danke auch sehr dafür an dieser Stelle, weil jeder, der das tut, ermöglicht es den anderen, die es nicht tun können, den Kontrafunk immer weiter frei und kostenlos zu hören. Dabei bleiben wir. Wir werden keine Bezahlschranken oder sowas machen. Aber zurück zum Kontrafunkbund, nur um das fertig zu machen. Wir werden jetzt Anfang des kommenden Jahres das veröffentlichen. Wir haben es Bund genannt. Ich habe immer einen Abscheu gegen Club, Hörerclub oder so etwas. Wir haben lange nach einem Namen gesucht. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Also wir nennen es den Kontrafunkbund. Und wer da beitreten kann, der wird auch dieses soziale Bedürfnis, wo kann ich andere Kontrafunkhörer treffen, wie kann ich mit ihnen interagieren, der wird dieses Bedürfnis da befriedigt finden.
Also das finde ich wahnsinnig toll. Mich überrascht das jetzt, weil ihr euch immer mehr Arbeit aufhalst.
Ja.
Denn zum Schluss sitzt du mit deiner Frau da und mit ganz wenigen, die das hauptamtlich mitmachen. Das muss man sich alles vorstellen. Deswegen würde ich dir ja dringend raten, weil wir ja unter uns sind. Sag niemals, dass ihr genug Geld habt. Denn ich kann nur unsere Hörer auffordern, wir geben so viel Geld aus für Irrsinn, für absoluten Irrsinn. Wir kaufen Zeitungen und Zeitschriften, um uns nachher darüber aufzuregen, aber wir haben sie gekauft und kaufen sie nächsten Tag auch wieder. Alles Blödsinn, kann man sich alles sparen. Also nochmal ganz deutlich, ihr bräuchtet jetzt einen Hauptamtlichen, der diesen Kontrafunkbund aufbaut und organisiert. Ich finde das ganz toll und ich habe es ja hautnah erlebt in Dresden bei unserem, muss ich ja sagen, Jubiläum, bei unserem Jahrestag. Die Halle war überfüllt, über 3000 Leute. Es wären das Doppelte gekommen, wenn wir die Halle noch vergrößert hätten. Ich habe gemerkt, dass Leute Tränen in den Augen hatten und sagten, das ist ein Familienfest. Hier fühlen wir uns wohl. Wir können einmal aufatmen. Ich weiß noch, wie auch die Mitarbeiter des Kontrafunks vorgestellt werden. Das sind ja alles Leute, die kein Mensch kennt, weil man sie nicht sieht. Und dann sah man sie plötzlich. Das ist mir so nahe gegangen. Aber ich setze noch eins drauf. Was vom Verfassungsschutz über das Adenauerhaus der CDU bis den Mainstream-Medien den Leuten am meisten zu schaffen macht. Die Jugend ist auf unserer Seite. Und das ist für mich das Bewegendste überhaupt. Also ich könnte ja Sachen erzählen hier im Hotel vor ein paar Tagen beim Frühstück. Wenn man da alleine sitzt, kriegt man das ja alles mit. Waren Eltern mit einem 16-jährigen Sohn. Die Eltern kriegten einen Schock, als sie mich sahen, als wäre der Leibhaftige da erschienen. Dieser furchtbare Peter Hahn, dann sieht mich der 16-jährige Sohn. Boah, der ist ja der Star in unserer Schulklasse. Der hat immer so tolle Sätze wie ich will Handschellen klicken hören oder ich würde die Klimakleber ewig kleben lassen oder sowas. Das läuft ja millionenfach. Der hat nun seine Eltern davon überzeugt, wie großartig ich doch bin. Ich weiß nicht, wie er dafür bestraft wird und wie die Eltern das überleben. Aber das erlebe ich immer wieder. Junge Leute, wir glauben ja immer auch, der Kontrafunk, das sei für Oma und Opa, also sowas wie für uns beiden. Und nein, 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 das ist nicht so. Und das macht denen wahnsinnig Angst. Ihnen macht Angst, dass wir immer mehr werden. Und gleichzeitig, dass die junge Generation wach wird. Und sie wird auch nach Magdeburg wach geworden sein. Sie werden merken, das, was dort in einer Wahnsinnstat passiert ist, das erleben wir doch alltäglich auf den Straßen, unseren Schulen, dass wir nichts mehr zu melden haben. Und du hast ja eben gesagt, wie ist die Ideologie, die hinter diesem Hass steckt? Ich kann auch sagen, dann lesen Sie den Koran. Mehr muss ich gar nicht sagen. Man kann das doch ohne Schaum vom Mund sagen, wenn ich davon ausgehe, alle Ungläubigen müssen ausgerottet werden und das sind eben alle die, die Allah nicht folgen. Dann hat das eben diese Konsequenzen. Und ich erlebe es auch immer wieder, was du eben sagst, wir sind ja halbwegs Seelsorge, dass Leute sagen, wenn wir einen Kontrafunk hören, wissen wir sind nicht allein. Da gibt's noch andere, die so denken wie wir. Und was übrigens auch die Mainstream-Medien, und ich habe doch genug Kontakte, du doch genauso, und ich bin doch 50 Jahre in dem Gewerbe und habe doch Kontakte von Verfassungsschutz übers Bundeskriminalamt überall, ich weiß doch, was dort gedacht wird. Und da merkt man doch plötzlich, die Leute lassen sich nicht mehr für dumm verkaufen. Und jetzt versucht man mit allen Mitteln von Hass und Hetze die Menschen einzuschüchtern. Aber ich bin der Überzeugung, es wird nicht mehr gelingen. Das ist für mich ja auch an Weihnachten. Ich war das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das ist einmal Jesus natürlich, aber auch Jesus mit seiner Botschaft, mit den Werten der Bergpredigt oder was man alles nennen will, der individuellen Verantwortung. Und da merkt man plötzlich, es gibt noch ein paar Medien, die das ernst nehmen. Deshalb wundert mich das überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, Kontrafunk ist ja nichts Altmodisches. Radio ist längst nichts Altmodisches mehr, im Gegenteil.
Also zum Radio kann ich nur sagen, das ist meines Erachtens, aber ich bin ja ein alter Radiomann, du bist das Fernsehgesicht, ich bin die Radiostimme. Für mich ist das Radio wirklich ein Medium der Zukunft. Warum? Manche sagen, ach, es gibt doch die Podcasts, das reicht doch, man kann ja auch sich selber dann versorgen und beim Joggen das runterladen und dann beim Joggen hören und so weiter. Warum gehen denn Menschen immer noch ins Restaurant und lassen sich nicht das Essen nach Hause schicken? Weil ein kuratiertes Programm, und das ist der Restaurantbesuch, wo man bedient wird am Platz, immer noch etwas anderes ist, als wenn man sich irgendwo eine Tüte zum Mitnehmen holt. Das ist das eine. Aber es gibt noch einen viel wichtigeren Aspekt. Und ich glaube, dass der in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Und deswegen versuche ich, einen live-fähigen Sender zu machen. Wir haben große technische Schwierigkeiten, aber wir werden die auch überwinden jetzt. Wir haben lange daran gearbeitet und nächstes Jahr wird der Kontrafunk wieder die Kompetenz des richtigen Live-Sendens haben. Und warum ist mir live so wichtig? Wir leben in einer Zeit des Fakes. Man kann mittlerweile mit künstlicher Intelligenz Stimmen irgendetwas sprechen lassen. Ich könnte eine Sendung mit der Stimme von Peter Hane bauen lassen, wo er das Gegenteil von dem sagt, was er heute hier gesagt hat. Das ist alles möglich. Und angesichts dieser großen Bedrohung durch Fakes gibt es einen einzigen unhintergehbaren Beweis für Echtheit, und das ist die Live-Sendung. Richtig. Das ist der Moment, wo ein Hörer anrufen kann und wenn er seine eigene Stimme dann tatsächlich über den Sender hört, dann weiß er, die haben nicht geschummelt. Das ist jetzt wirklich eine Live-Sendung. Das ist jetzt. Und ich glaube, dass in dem Maße, in dem diese Tricksereien zunehmen und sie werden zunehmen, der Echtheitsbeweis wichtiger und wichtiger wird. Und den kann das Radio, den kann natürlich auch das Fernsehen bieten auf gewisse Weise, aber Fernsehen ist halt immer viel schwerfälliger. Wir haben immer früher gesagt, beim Fernsehen ist immer noch eine Null dran. Bei jeder Produktion kostet alles viel mehr. Ja, klar. Auch die Gehälter sind höher, haben wir auch mit Neid festgestellt. Aber letztlich ist natürlich Radio das geschmeidigere, das schnellere Medium, auch und gerade, wenn was passiert, wenn etwas auf den Straßen passiert. Und mein Traum ist, ich sag's ganz ehrlich, dass die Hörer wissen, was immer passiert, um 20 Uhr Kontrafunk hören, da werden die irgendwie drauf reagieren und das wird live sein. Das ist im Augenblick noch mein Zukunftstraum, das ist ein Wunsch, aber wir arbeiten dran und ich denke, dass wir ihn im Jahr 2025 ihn realisieren werden können.
Ja, das finde ich ganz toll. Wie gesagt, dazu braucht man Mitarbeiter, dafür braucht man Geld. Das kann ich immer nur noch mal unterstreichen. Fernsehen wäre in der Tat unbezahlbar, weil es fängt ja bei den Gehältern schon an. Ich freue mich darüber natürlich, aber weil ich Nutznießer bin. Aber man muss das ja ernsthaft sagen. Und damit kommen wir ja wieder zurück auch zu dem, was unsere Kultur ausmacht. Eine wirklich offene Kultur, die alle Meinungen zur Geltung bringt. Für mich ist es das Erschütterndste der letzten Stunden, dass jetzt wieder gesagt wird, wir müssen zusammenrücken, uns unterhaken oder was Scholz da alles so von sich gibt. Komisch, ein Drittel der Bevölkerung wird aber nicht untergehakt. und wird ausgeschlossen, weil sie die falsche Partei wählt. Es gibt dieses Fairness-Abkommen, was ja kurz vor dem Magdeburger Anschlag beschlossen wurde für den Wahlkampf. Da findet die AfD einfach nicht statt, als wäre sie Luft, als wären 20% der Bundesbevölkerung, ich bin der Überzeugung, es sind inzwischen mehr, einfach ausgeschlossen werden. Das heißt, wir tun so, als wären wir tolerant, aber das Schlimmste ist die Intoleranz der Toleranten. Wir haben uns aus dieser Kultur der Freiheit, das war die Gründungsurkunde der EU, wir haben uns aus den westlichen Werten, die doch bestehen aus Verantwortung, Demokratie, Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, das kann man doch alles aufzählen, aber vor allem eben Freiheit, haben wir uns verabschiedet. Und ich will nicht so darauf rumreiten, aber wer führt denn Europa? Das ist Frau von der Leyen, die uns von Söder und Merz als idealste, möglichste Kandidatin zur Kommissionspräsidentin empfohlen wurde. Wer führt denn unser Land Deutschland? Ein Bundespräsident, der uns von Merz und Söder als der ideale Bundespräsident zur Wiederwahl empfohlen worden ist. Und man hat keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Ich kann nur, wie soll ich sagen, ruhig schlafen, wenn ich weiß, wer ist verantwortlich, wer ist schuld und an wen muss ich mich wenden in all diesen Fragen. Und deshalb, ich kriege immer wieder Post, ihr wahrscheinlich auch, wo es heißt, also lieber Herr Hahn, ich meine, ich mache ja keinen Wahlkampf. Ich sage immer, ich bin kein Mitglied, noch nie in der Partei gewesen. Ich habe gesagt, als Journalist ist meine einzige Aufgabe, Fakten zu bringen, damit ihr euch eine Meinung bilden könnt. So. Und es ist kein Wahlkampf. Aber wenn mir einer sagt, ja, jede Stimme für die AfD, die ist doch völlig verloren. Die haben doch nie mehr was zu sagen. Lieber Burkhard, all das, was die alternativen Medien, aber auch die Mainstream-Medien oft bringen können als Skandale im politischen Leben, verdanken wir eigentlich alles der AfD, weil die AfD parlamentarische Rechte hat. Und das größte Recht ist die Anfrage an die jeweilige Regierung. Und deswegen wissen wir die Fakten, wie viel Insolvenzen gibt es. Wie viel illegale Asylanten, wie wenig Abschiebungen und, und. Und wenn wir immer die Quellen nennen würden, wir nennen sie ja, andere nennen sie eben nicht, könnte man immer sagen, auf Anfrage der AfD. Und deswegen kann ich nur sagen, was wir doch brauchen, ist echten Pluralismus. Was ich nachher wähle, ist doch was ganz anderes, aber es müssen doch alle wählbar bleiben. Und ist das nicht interessant, lieber Burkhard, dass vom AfD-Verbot überhaupt keine Rede mehr ist?
Im Moment nicht. Wir sind 8 Wochen vor der Wahl. Ich glaube, wir erleben den schmutzigsten Wahlkampf, den Deutschland jemals erlebt hat. Und ehrlich gesagt, warte ich mit eingezogenem Kopf, was jetzt noch kommt in den nächsten Wochen. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil diese Frage, ob die Stimmen für die AfD eigentlich verloren sind, die wird ja oft gestellt. Und wir sind ja im Ruch, ein AfD-Radio zu sein. Das wird ja immer wieder behauptet, ist natürlich vollkommener Blödsinn. Unser Kontrafunk-Team ist ganz divers aufgestellt, wie es gar nicht besser sein könnte. Wir diskutieren heftig, aber irgendjemand hat das am Anfang aufgebracht und dann schreiben es natürlich alle uns nicht so freundlich gesinnten Medien voneinander ab. Das kenne ich schon, das hat so einen Bart. Immer AfD-nahes Radio hat seinen Sitz in der Schweiz. Das ist schon fast lustig, ist ein Running Gag geworden.
Ja, aber Burkhard nur ganz schnell reingesagt, ich nehme das inzwischen ja alles als größtes Kompliment. Weißt du, was der größte Ritterschlag ist? Überhaupt umstritten.
Ja.
Und ich sage immer, hier steht der umstrittene Peter Hane und ich bin ja auch beim AfD-Radio. Sie inflationieren sich ja mit dieser Stigmatisierung selbst. Und ich habe jetzt so einen Zusammenschluss erlebt, Freiberger Forum, ganz tolle Leute in der Universitätsstadt Freiberg in Sachsen, die haben auf ihr Emblem so einen Button gemacht, quer drüber, umstritten. Sie nennen sich jetzt selbst umstritten.
Ja.
Ich nehme es inzwischen ja als Kompliment. Ich meine, das Gegenteil von umstritten ist ja langweilig. Und das wollen wir doch nicht sein.
Nein, du hast völlig recht. Das AfD-Verbot, man hört im Augenblick davon wenig. Ich glaube, die Sache ist noch nicht ausgestanden. Sie versuchen es, aber sie versuchen es natürlich vor allem im Sinne einer Einschüchterungsmaßnahme.
Das ist es.
Es wird nicht kommen, es wird nicht durchgehen. Aber natürlich, wir haben es ja auch erlebt, selbst bei unseren Treffen wollten wir vorsichtshalber nicht ins Publikum filmen. Das muss man sich mal vorstellen.
Mhm.
Ich meine, eine wirklich sehr, sehr gediegene Veranstaltung.
Richtig.
Mit kulturell hochwertigen Darbietungen, da müssen Beamte möglicherweise fürchten, Ärger zu bekommen, wenn man sieht, dass die dabei waren. Das ist halt noch ein großer Unterschied gegenüber allen sonstigen Veranstaltungen. Und da müssen wir weg. Das darf nicht wieder passieren.
Absolut richtig. Und auf der anderen Seite, wie wichtig auch ein Oppositionsblock ist, sieht man ja daran, dass die anderen jetzt verzweifelt versuchen müssen, Mehrheiten gegen diesen Block zu finden. Das hat sich in Thüringen gezeigt, das hat sich in Sachsen gezeigt. Ich freue mich richtig schon nach dem 23. Februar, wie Herr Merz verzweifelt versuchen wird, eine Regierung zustande zu bringen, mit 1000 Kompromissen und so weiter. Das heißt, sie entzaubern sich ja selbst. Und wenn ich heute noch bürgerliche Leute höre, die sagen, ja, aber der Friedrich Merz ist doch so ein toller Typ. Ja, ich kenne ihn sehr gut und ich habe ihn unwahrscheinlich geschätzt. Und ich kann nur sagen, wenn er zu seinen Wurzeln zurückkehren würde, würde das auch wieder was. Aber der erklärt nun, wenn Habeck Wirtschaftsminister bleiben will, dann kann er das gerne machen. Das heißt, wir wählen am 23. Februar das Team Habeck oder eben die anderen. Anders kann man es ja überhaupt nicht mehr zuspitzen. Und da bin ich froh, dass der Kontrafunk das ohne Schaum vorm Mund und ohne Parteilichkeit. Also du weißt ja, morgens um 7 schicke ich dir die erste SMS und sag also, was für blödsinnige Fragen wurden da gestellt in der Sendung oder so, wo ich mich ja richtig aufrege. Ich will das ja alles ein bisschen mehr parteiisch. Und ich bin froh, dass ihr das nicht macht. Und ihr habt fröhliche Moderatoren da, die einen ganz anderen Hintergrund haben als ich zum Beispiel. Aber, und das wollte ich nochmal sagen, ihr habt Gesprächspartner, wo ich manchmal denke, wo kriegt ihr die eigentlich her? Das sind entweder hochkompetente Leute, die eigentlich im Mainstream auftreten müssten von ihrer Kompetenz, aber dort geschnitten werden. Und auf der anderen Seite ganz überraschende, wo ich denke, wie kommen die an diese Leute ran? Das ist etwas, was ich früher gelernt habe und auch gerne gemacht habe, auch in meinen Sendungen. Was aber eben alles vorbei ist. Und auf dieses Markenzeichen kann der Kontrafunk schon stolz sein. Und deswegen freue ich mich auch auf den Kontrafunkbund, dass wir uns erkennen, auch auf der Straße. Nicht nur, wenn da einer ein bekanntes Gesicht hat, sondern vielleicht ein Anstecker oder irgendwie anders sich ausweist. Ich finde das immer wieder toll. Auch in meinen Veranstaltungen sitzen in der ersten Reihe Leute mit Kontrafunk-T-Shirts. Es ist einfach toll.
Ja, diese Art von Erkennung ist wichtig. Auch der Klingelton trägt dazu bei, den man sich ins Handy laden kann. Und ich habe schon spaßige Berichte von Leuten gehört, die im Zug einen anderen Kontrafunker am Klingelton erkannt haben. Und so werden auch Freundschaften gestiftet. Also es ist wirklich toll. Ich danke dir für dein Lob, für alles, was du gesagt hast. Und ich gebe das auch weiter an unser Team. Ich möchte mich an der Stelle auch mal bei meinen Leuten bedanken. Denn wenn du sagst, wo kommen die denn alle her, die Interviewgäste, die wir da jeden Tag haben? Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich bin einfach stolz drauf, dass wir eine Redaktion haben, die jeden Tag diese Arbeit macht und jeden Tag die richtigen Leute findet. Wer das Team CDU wählt, wie du eben gesagt hast, das ist ja nicht nur der wirtschaftliche Untergang, sondern es ist auch der Krieg, den man wählt. Wir wollen das nicht vergessen. Das ist noch eine ganz, ganz heikle Sache. Ich will trotzdem noch etwas Fröhliches zum Schluss bringen, weil ich es mir rausgeschrieben habe. Etwas Besinnliches von ARD und ZDF. Und jetzt aufgemerkt, das ZDF sagt, Verzicht auf Geschenke spart Müll. Also, zu Weihnachten nicht so viel schenken, dann gibt's auch nicht so viel Müll. Die ARD sagt, Millionen Menschen sind so arm, dass sie sich keine Geschenke leisten können. Und da sagen wir doch, klasse, schon wieder Müll gespart. Das war die Sonderausgabe von Kontrafunk aktuell am Weihnachtstag 2024. Morgen begrüßt Sie Gernot Danowski wieder zu einer regulären Sendung. Für heute verabschieden sich und wünschen frohe Weihnachten
Peter Hane
und Burkhard Müller-Ulrich.